Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Heinrich von Kleist, die Familie Schroffenstein. Zwei Zweige der Familie Schroffenstein, Rossitz und Warwand, sind durch einen Erbvertrag aneinander gebunden und zugleich bereits über Generationen hinweg zutiefst verfeindet. Da laut Erbvertrag der Gesamtbesitz dem Zweig zufällt, der die Erbfolge sichern kann. Durch ein dubioses Unglück, der jüngste Sohn aus dem Hause Rossitz wird tot aufgefunden, werden Verdächtigungen und Verleumdungen zwischen den Familienverbänden neuerdings geschürt. In dem, was womöglich ein fatales Unglück war, lässt sich auch bei entsprechenden Vorurteilen ein vorsätzlicher Mord erkennen, angestiftet von den feindseligen Verwandten. Wie sich unangenehme menschliche Eigenschaften gerade in einer solchen familiären Konstellation ausprägen können, das zeigt Heinrich von Kleist in seinem Drama derart genau, dass die von ihm geschilderten Vorgänge trotz des mittelalterlichen Stückgewands so erscheinen, als seien sie von heute. Denn geändert hat sich am menschlichen Hang zum Schlechten ja nichts und ebenso wenig an unserer Leichtgläubigkeit. Bei Geld, Vermögen und Status hört ja bekanntermaßen die Freundschaft auf und bei Erbangelegenheiten meist ebenso das familiäre Einvernehmen. Es kommt allzu oft in solchen Zusammenhängen zu heftigen Streitigkeiten, die aus Misstrauen und Missgunst zu Unterstellungen führen und manchmal sogar gewaltsam eskalieren. Je mehr zu holen ist, je größer der Besitz oder der symbolische Rang, desto stärker wird offenbar die Versuchung, vermeintliche Ansprüche mit Drohungen oder Gewalt durchzusetzen, umso erbitterter geraten manche Auseinandersetzungen und was durch Blutsbande miteinander verknüpft ist, streitet nun auch bis aufs Blut um Vermögen und Vorrechte. Bestimmt hat jeder von Ihnen schon einmal, auch ohne gewisse Fachzeitschriften über prominenten Zank und Streit zu konsultieren, von namhaften und vermögenden Familiendynastien gehört, deren Erbstreit völlig außer Kontrolle geriet. Ganz so in Kleists Stück. Ob Kleist seinen Dramenerstling, die Familie Schroffenstein, auf Vorschlag eines Freundes deshalb in Schwaben ansiedelte, weil das hier traditionell ausgeprägte Standes- und Besitzbewusstsein mit dadurch genährten Ressentiments sich besonders für das Thema anbot, das ist Spekulation. Zwar verlegt er die Handlung, wie gesagt, ins Mittelalter, doch im Bewusstsein, dass aktuelle Familienzwistigkeiten in der Intensität solchen Fäden in sagenhafter Vorzeit keineswegs nachstehen. Was es heißt, in familiäre Ungnade zu fallen, das kannte der Dichter aus eigenem bitteren Erleben. Gemäß den Traditionen seiner adligen Familie trat der 1777 geborene Heinrich von Kleist 15-jährig in das Garderegiment in Potsdam ein. Doch als er sich schließlich gegen den standesgemäßen Soldatenberuf und auch gegen eine Beamtenkarriere entschied, war dieser Schritt ein symbolischer und auch faktischer Akt der Enterbung. Der Bruch mit den Erwartungen der eigenen Familie verursachte Kleists dauerhaft heikle Lebenssituation. Beständig von Schulden geplagt, war er zu Bittbriefen um finanzielle Unterstützung gezwungen. Und dass er als Dichter keinen finanziellen Erfolg erzielte, ließ die Achtung der Verwandten weiter sinken. Von ihnen hatte er außer Vorwürfen und Beschimpfungen schließlich nichts mehr zu erwarten. Das lag sicherlich auch an der ihm eigenen Kompromisslosigkeit, denn nicht nur in seiner Lebensführung, sondern auch künstlerisch beugt er sich nie den Erwartungen und Gepflogenheiten. Schon sein literarischer Erstling, das Drama Die Familie Schroffenstein, ist insofern bezeichnend. Denn wenn sich Kleist mit diesem Stück vielleicht vor der skeptischen eigenen Verwandtschaft beweisen wollte, dann war es ziemlich dreist, gerade ein solches Thema zu wählen. Einander übelgesonnene und bis zur Selbstvernichtung rachsüchtige Verwandte. Das 1804 in Graz uraufgeführte Stück machte den Autor trotz durchaus anerkennender Rezensionen weder aus dem Stand berühmt, noch brachte es eine Linderung seiner finanziellen Misere. Heute aber gilt es als frühester Beweis seiner unverwechselbaren Fantasie, Sprachkunst und seines genauen Blicks auf menschliche Abgründe. Denn die erfasst Kleist mit ebenso juristischer Genauigkeit wie mit bitterem Witz. An unverbrüchliche moralische Werte seiner Mitmenschen glaubt Kleist bereits als Mitzwanziger nicht mehr recht. Denn was er dichterisch als Trauerspiel ausbreitet, lässt an schockierenden Wesenszügen nahezu nichts aus. Das Problem des gewalterzeugenden Erbes verknüpft Kleist in seinem Stück auf unnachahmliche Weise mit demjenigen sprachlicher Gewalt. Gerüchte und Falschinformationen sind in seinen Werken wie in diesem Dramenerstling ebenso oft wie strittige Rechtsfragen stetig wiederkehrend Auslöser von Verwicklungen und Konflikten. Kleist geht es um die Schwierigkeit zwischen wahr und falsch, lediglich vermutet, bewusst erlogen oder tatsächlich geschehen unterscheiden zu können, um die mangelhafte Verlässlichkeit von Sprache und Fakten also. Verdächtigungen und das Hörensagen von möglicherweise üblen Absichten und Taten sind auf allen Konfliktseiten in unserem Stück, auf allen Konfliktseiten der Familie also in Warwand und Rossitz, immer vorhanden. Kleist lässt sogar einen der Beteiligten eine Art Definition von Falschinformation liefern, wenn er einen der beiden amtierenden Grafen, nämlich Silvester von Stroffenstein, beschreiben lässt, dass durch Geschwätz auch alles schuldlos Reine angeschwärzt werden kann. In beiden Häusern, bei beiden Familienzweigen, gibt man dem jeweils anderen, unbewiesen und lediglich behauptet, die Schuld an Todesfällen, streut Gerüchte und ist im Zweifel, ob diese Gerüchte vielleicht einen wahren Kern haben. Nur die beiden Teenager, Agnes von Schroffenstein aus Warwand und Ottokar von Schroffenstein aus Rossitz, setzen der Gewalt der Elterngeneration die eigene unbefangene Verliebtheit entgegen. Allein ihre zärtlichen Empfindungen eröffnen die Aussicht, dass sich eine Eskalation der Spannungen vermeiden lasse und der Zwist der Familienzweige vielleicht doch versöhnlich enden könne. In Kleists genialischer Mischung aus heutig ausgedrückt Thriller, True Crime, Fantasy oder Familien- bzw. Coming-of-Age-Drama sind diese hochpoetischen Szenen ihrer Zweisamkeit die wirklich lichten Gegenbilder zu den verstörenden Momenten der Rachsucht, die Kleist ebenso fesselnd erfasst. Doch auch für diese beiden jungen, ineinander verliebten Menschen ist die Wirklichkeit zumeist undurchschaubar. Auch sie sind in die Irrungen und Wirrungen verstrickt, die bewussten Täuschungen, die Wahrheitsbeugung, die in ihrem Umfeld entstand. Was wirklich geschehen ist und warum, das können sie zwar ans Licht bringen, aber zu spät. In dem von Kleist gezeichneten Weltzustand scheint für Verständigung kein Raum, nur mehr für Misstrauen, Verdächtigungen und Rache. In der das Handeln motivierenden Unvernunft zeigt sich die Aktualität seiner Dichtung. Denn wenn wir halbwegs klaren Auges auf aktuelle, reale Konfliktherde blicken, dann ist dort ja wenig von Vernunft oder einer wertebasierten Ordnung auszumachen, sondern vielmehr ein Agieren nach dem Recht des stärkeren und rein machtpolitischen Interessen. Was Kleist als sensibler Beobachter seiner Zeit bewusst war, dass die Rache, die Täuschung und die Lüge das Handeln der Menschen zu oft, sehr oft bestimmen. Und das zeigt er bereits in seinem ersten Stück Die Familie Schroffenstein. Alles kann sich rächen. Falsche Annahmen, unpassende Schlüsse, fehlerhafte Entscheidungen, unkluge Handlungen. Selbst die Rache rächt sich. Sie soll ja Gerechtigkeit herstellen, schafft indes neues Unrecht. Rächer und Rächerinnen in eigener Sache gehören zum festen Repertoire der Werke Kleists. Er kreierte, man denke etwa an Michael Kohlhaas, einige der markantesten Charaktere, die von diesem schwer zu fassenden Gefühl durchdrungen sind. Was faszinierte Kleist daran? Bei keinem anderen Gefühl ist das Zusammenspiel von Emotionen und Ratio so subtil wie bei der Rache. Rache erfasst sowohl das Gemüt als auch den Verstand. Was Kleist aber fast noch mehr reizt für die literarische Ausgestaltung, ist eine damit verbundene sprachliche Komponente, nämlich der Kontrast zwischen Schein und Sein. In vielen Fällen, und so auch in seinem Stück, werden die Rachegelüste gezügelt, kaschiert, mit doppelzüngigem Anstand. Die eigentlichen Absichten werden mit Vertuschung verborgen, bis der richtige Moment der tätigen Rache gekommen ist und sie dann mit äußerster Drastik unser wahres Gesicht zeigt. Kleist stellt mit seinem Stück an uns die Frage, was uns Menschen zu so tiefer Verachtung und Rechtfertigung von Unrecht treibt, zur Aufgabe noch der zartesten Ansätze von Wohlwollen und Gutherzigkeit. Und er gibt nicht nur diese Frage an uns als Publikum weiter, sondern ebenso die Mutmaßung, dass es darauf keine Antwort geben kann, keine Hoffnung, was menschliche Vernunft und Milde anbetrifft. Ist denn wenigstens Trost bei all dieser Misere möglich? Es gibt keinen. Also auch keinen Trost. Diese Erkenntnis pflanzt Kleist sogar den beiden jungen Liebenden in seinem Stück ins Gemüt. Der Riss, der durch Lüge und Täuschung durch die Welt geht, wird bei Kleist nicht überdeckt oder geheilt. Vielmehr sieht er in der Aufklärung und Aufdeckung der Wahrheit über das menschenmöglich Böse das einzig Befreiende für seine Akteure und womöglich auch für uns als Zuschauer. Eventuell macht diese drastische Welt- und Menschensicht uns sprachlos und zwingt uns, wenn wir das anschauen, tief durchzuatmen. Doch damit sind wir ganz nahe bei den sensiblen Gemütern in seinen Werken wie Agnes und Ottokar, mit ihrem für Kleist so typischen Seufzer, den der Kleist-Experte Laszlo Földeni so beschreibt. Kleists Figuren seufzen nicht dann auf, wenn ihnen die Worte fehlen, sondern wenn sich diese in ihnen so aufgestaut haben, dass sie gar nicht mehr sprechen können. Sie wollen so vieles auf einmal erzählen, dass sie kein Wort mehr herausbringen. Ihr Seufzer ist Ausdruck jenes typischen kleistischen Radikalismus, demgemäß sich die Situation nur dann klären kann, wenn sie zuvor unwiderruflich durcheinander gerät. Die Klärung führt meist zu einer endgültigen Verwirrung auf höherer Ebene. Kleist gebraucht die Seufzer zumeist in Grenzsituationen, in denen sie nicht einfach eine Leere ausfüllen, sondern selbst Leere werden. Wie bei Agnes in die Familie Schroffenstein, wo ihr einzelnes, für Kleist so typisches Wort der Kette von Irrtümern, Täuschungen und Enttäuschungen ein Ende setzt. Ach! Die Familie Schroffenstein, dieses so drastische und zugleich subtil erdachte Stück, kommt in einer Inszenierung von Kai Metzger auf die Bühne des Ulmer Theaters in der Ausstattung von Heiko Mönnich. Es ist eine herausfordernde und reizvolle Aufgabe für alle Beteiligten. Wir hoffen, Sie lassen sich diesen beklemmenden und anrührenden Theaterabend zu Herzen gehen und er geht auch in Ihren Verstand. Bildstark, gedankenvoll, reich an Emotionen und äußerst intensiv gespielt. Ich wünsche Ihnen viel Freude.